In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute, ganz überraschend, nach dem Gespräch mit einem Rechtsmediziner um das Thema Obduktionen gehen, vor allem aber auch mit etwas mehr Klausurrelevanz um das Thema Blutalkoholrückrechnung. Starten wir mal mit den Obduktionen. Geregelt sind die in 87 Folgen der StPO. Es gibt also, obwohl es ja streng genommen nur die Auswertung eines beschlagnahmten Beweismittels des Leichnams durch einen Sachverständigen, den Rechtsmediziner ist, gesonderte Vorschriften. Der Weg auf den Sektionstisch führt aber zunächst über die ärztliche Leichenschau, die etwa in den Bestattungsgesetzen der Länder geregelt ist. In Berlin ist das der zweite Abschnitt des Gesetzes über das Leichen- und Bestattungswesen, also dort die Paragraphen 3 folgende. Die Leichenschau dient der Feststellung des Todes und der Klassifikation der Todesart. Denn es werden in der Regel drei Kategorien unterschieden, der natürliche Tod, der nicht natürliche Tod und die unklare Todesart. Und die Maßgabe ist, nicht zu vorschnell von einem natürlichen Tod auszugehen, denn mindestens ab unklarer Todesursache sollten auch weitergehende Untersuchungen erfolgen, etwa eben auch die Obduktion. Tatsächlich aber zeigt die forensische Praxis, dass diese Schwelle viel zu selten genutzt wird. Das ist besonders problematisch, weil § 87 Absatz 1 StPO eine Obduktion eben nur bei Verdacht eines nicht natürlichen Todes oder zur Klärung einer unklaren Todesursache erlaubt. Erst dann können Staatsanwaltschaft oder Gericht überhaupt erst eine Obduktion anordnen. Für die Anordnung selbst genügt dann ein Anfangsverdacht, das heißt, es muss aus tatsächlichen Anhaltspunkten der Schluss gezogen werden können, dass der Tod möglicherweise nicht natürlichen Ursprungs ist. Bestehen objektive oder auch nur subjektiv schwerwiegende Zweifel an einem natürlichen Geschehen, etwa durch Gewalteinwirkung, Vergiftung, medizinisches Fehlverhalten oder sonstige Unterlassungshandlungen, ist also eine Obduktion regelmäßig geboten. Und auch hier gilt, grundsätzlich ist eine richterliche Anordnung erforderlich, wenn dadurch aber eine Verzögerung des Ermittlungszwecks einherginge, reicht auch die staatsanwaltschaftliche Anordnung. Es gelten also wie immer quasi die Grundsätze von Gefahr im Verzug. Und die liegt insbesondere bei Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes meistens vor, weshalb in diesen Fällen auch in der Regel durch die Staatsanwaltschaft die sogenannte Sofortobduktion wird angeordnet werden müssen. Durchgeführt wird die Obduktion gemäß § 87 Absatz 2 durch zwei Ärzte, darunter ein Gerichtsmediziner. Der Hintergrund dieser Vorschrift liegt in der Vermeidung von Fehlerquellen, der Absicherung der Objektivität und vor allem auch natürlich der Verhinderung manipulativer Einflussnahmen. Die Konsequenzen unzureichender Obduktionen oder einer unterlassenen Leichenöffnung können durchaus schwerwiegend sein, weil möglicherweise eben Tötungsdelikte oder auch zumindest fahrlässige Tode unerkannt bleiben können. Insbesondere bei Erstickung, bei inneren Blutungen, bei Vergiftungen oder stumpfer Gewaltanwendung ohne äußerlich erkennbare Merkmale besteht so die Gefahr, dass vorsätzlich oder fahrlässig fremdverschuldete Tode unentdeckt bleiben und beispielsweise auch Tode aufgrund ärztlicher Behandlungsfehler. Denn hinzu kommt, auch die Dunkelfeldforschung weist darauf hin, dass insbesondere bei alten, alleinstehenden oder pflegebedürftigen Menschen der Tod oftmals vorschnell als natürlich klassifiziert wird. Häufig mit dem Hinweis, dass ja eine ärztliche Vorbehandlung bestand. Dabei können gerade in diesem Bereich Misshandlungen, unterlassene Hilfeleistung oder auch aktive Tötungsdelikte, etwa durch Angehörige oder Pflegepersonal, eine Rolle spielen. Vergleicht man die deutsche Praxis mit internationalen Standards, ergibt sich eine recht niedrige Obduktionsrate. In Deutschland liegt die bei nur etwa 3% aller Todesfälle. In Berlin mit den angesprochenen 2500 Obduktionen jährlich bei 40.000 Todesfällen immerhin bei 6,25%, also immerhin schon etwas mehr als doppelt so viel als der Bundesdurchschnitt. In den Niederlanden aber liegt sie bei etwa 20%. In Schweden und Finnland gar bei über 30%. Und in vielen skandinavischen Ländern ist eine Obduktion bei allen nicht natürlichen Todesfällen sowie bei plötzlichen oder unklaren Todesarten gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland hingegen hängt eine Obduktion meist von der Einschätzung des leichenschauenden Arztes ab, der in der Regel kein Rechtsmediziner ist und oftmals auch über keinerlei forensische Ausbildung verfügt. Die jedenfalls theoretisch nicht ausschließbare Folge ist, dass viele Tötungsdelikte nicht verfolgt werden, weil sie schlicht nie als solche erkannt werden. An dieser Stelle ein Lesetipp. Sabine Rückert, Journalistin und mit Zeitverbrechen und unter Pfarrerstöchtern auch Podcast-Kollegin, hat dazu 2002 ein immer noch lesenswertes und zumindest antiquarisch noch erhältliches Buch dazu verfasst, mit dem Titel Tote haben keine Lobby. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Nach einer durchgeführten Obduktion jedenfalls wird die Leiche durch die Staatsanwaltschaft freigegeben, denn aus strafprozessualer Sicht sind dann keine weiteren Untersuchungen am Leichnam mehr erforderlich. Erst danach kann die Bestattung erfolgen. Die Beerdigung ohne Freigabe kann eine Ordnungswidrigkeit oder, wenn tatsächlich eine Straftat zugrunde liegt, von der man weiß, auch eine Strafvereitelung darstellen. Die Ordnungswidrigkeit ergibt sich übrigens aus § 24 Absatz 1 Nummer 8 in Verbindung mit § 19 des Berliner Bestattungsgesetzes. Zur Abrundung. Neben der klassischen Obduktion ist auch die Untersuchung lebender Opfer von strafprozessualer Relevanz, also insbesondere bei Körperverletzungsdelikten, Sexualstraftaten und Fällen häuslicher Gewalt. Hier kommt dann vor allem der § 81c StPO zur Anwendung. Danach können körperliche Untersuchungen an Verletzten zur Feststellung von Spuren durchgeführt werden, mit deren Einwilligung oder unter engen Voraussetzungen auch ohne sie, also ohne die Einwilligung, nicht ohne die Geschädigten. Der Begriff der Verletzten ist dabei weit auszulegen und umfasst sämtliche Personen, bei denen durch eine Straftat körperliche Spuren entstanden sein könnten. Ziel ist es also dann, Beweise für das Strafverfahren zu sichern, also etwa durch Dokumentation von Hämatomen, Wunden, Genitalverletzungen, DNA-Spuren oder anderen Merkmalen. § 81c unterscheidet sich insofern auch von 81a StPO, der die körperliche Untersuchung von Beschuldigten regelt. Während 81a grundsätzlich auch Zwangsmaßnahmen erlaubt, ist § 81c grundsätzlich auf die Einwilligung angewiesen. Ausnahmen gelten nur bei nicht einwilligungsfähigen Personen, etwa bei Bewusstlosigkeit, schweren kognitiven Einschränkungen oder bei Minderjährigen. In solchen Fällen kann eine Untersuchung auch gegen den mutmaßlichen Willen erfolgen, wenn sie zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich ist und ein richterlicher Beschluss vorliegt. Und ein Aspekt, der besonders für die Klausur relevant ist, hier haben wir auch wieder einen Bezug zu den Zeugnisverweigerungsrechten. Das Zeugnisverweigerungsrecht eines Angehörigen soll nicht einfach dadurch umgangen werden, dass man ihn körperlich untersucht und dann mit den so gewonnenen Erkenntnissen weiterarbeitet. Deshalb sind zeugnisverweigerungsberechtigte Angehörige auch untersuchungsverweigerungsberechtigt. Und sie sind hinsichtlich ihres Untersuchungsverweigerungsrechts entsprechend zu belehren. Entsprechend können Verstöße dagegen auch wieder klausurrelevante Verwertungsprobleme mit sich bringen. Apropos Klausurrelevanz und körperliche Untersuchung. Reden wir noch kurz über die Blutalkoholrückrechnung. Denn die sollte man in der Praxis ebenso in den Grundzügen beherrschen wie in der Klausur. Denn sie spielt bei der Beweisführung bei Alkoholstraftaten im Straßenverkehr eine Rolle, also bei der Frage der Fahrtüchtigkeit. Sie spielt aber auch bei der Frage eine Rolle, ob ein Beschuldigter möglicherweise alkoholbedingt vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig war. Und da man ja selten genau in dem Moment, in dem ein Beschuldigter eine Tat begeht, ihm auch Blut abnimmt, sondern da eine gewisse Zeit dazwischen liegen kann, muss man von dem Blutalkoholwert, der sich aus der später entnommenen Blutprobe ergibt, nun zurückrechnen auf die Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt. Nur klarstellungshalber, es kommt nicht darauf an, ob man trinkgewohnt ist oder wie viel Alkohol man so verträgt. Es ist ein Promillewert, also eine Skalierungsstufe unter den Prozent, und es kommt nur darauf an, wie hoch der Alkoholanteil im Verhältnis zum Körpergewicht ist. Nur das sagt der Promillewert aus. Und das führt dann rein rechnerisch dazu, dass ein 100 Kilogramm schwerer Mensch bei exakt gleichem Trinkverhalten immer nur halb so viel Promille haben wird wie ein 50 Kilo schwerer Mensch, selbst wenn der sehr viel nüchterner wirken könnte. Aber wie erfolgt nun eine solche Rückrechnung? Jeder Mensch ist doch unterschiedlich, jeder physiologisch anders aufgestellt, jeder Körper reagiert auf Alkohol anders. Deshalb kommt hier der Zweifelsgrundsatz ins Spiel und damit zwei Rückrechnungsformeln, die man unterscheiden muss. Man bedient sich also des medizinisch-naturwissenschaftlichen Wissens über die Resorption, Verteilung und den Abbau von Alkohol im menschlichen Körper und geht da quasi in die Extreme. Es gibt also Menschen, bei denen der Körper erstmal überhaupt nichts macht, wenn sie Alkohol trinken. Irgendwann, schlechtestenfalls nach 2 Stunden, kommt der Körper dann in Gang und beginnt, den Alkohol abzubauen. Und auch das immer noch mit einer gewissen Trägheit. Er schafft dann nur pro Stunde 0,1 Promille abzubauen. Und es gibt diese Streberkörper. Die fangen sofort an mit dem Blutalkoholabbau und sind da auch noch besonders fleißig. Mindestens 0,2 Promille schaffen sie pro Stunde, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Da man nun aber nicht weiß, wie das jetzt genau beim Angeklagten ist, greift der Zweifelsgrundsatz. Man legt also die für ihn strafrechtlich günstigste Rückrechnungsmethode zugrunde. Das bedeutet, befinden wir uns auf Tatbestandsebene, geht es also um die Frage der Fahruntüchtigkeit, ist es für den Beschuldigten das günstigste, wenn nach Rückrechnung ein möglichst niedriger Promillewert herauskommt, damit er bestenfalls die von der Rechtsprechung festgelegten Grenzwerte nicht erreicht. Also unterstellt man, er hätte in Sachen Blutalkoholabbau einen sehr faulen Körper. 2 Stunden nach Trinkende macht er erstmal gar nichts und dann baut er auch nur 0,1 Promille ab. Man stellt also das Trinkende fest, lässt die ersten beiden Stunden bei der Rückrechnung unberücksichtigt und schlägt dann für jede weitere Stunde 0,1 Promille drauf. Hat also die Blutentnahme 3 Stunden nach Trinkende einen Wert von beispielsweise 0,6 Promille ergeben, käme man nach Rückrechnung auf 0,7 Promille zum Tatzeitpunkt. Geht es um die Frage der Schuldfähigkeit? Ist es für den Beschuldigten am besten, hohe Promillewerte zu erzielen? Also geht man hier zu seinen Gunsten davon aus, einen Streberkörper zu haben, der sofort mit dem Blutalkoholabbau beginnt und mehr als 0,2 Promille pro Stunde abbaut. Man rechnet also für jede Stunde 0,2 Promille drauf und legt auch noch einen Sicherheitszuschlag von 0,2 Promille dazu. In dem genannten Beispiel, 0,6 Promille, 3 Stunden zurückliegende Tat, käme man auf Schuldebene also zu 1,4 Promille. Und kann letztlich festhalten, zum Tatzeitpunkt wird dieser Beschuldigte irgendwas zwischen 0,7 und 1,4 Promille gehabt haben. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, die die Rückrechnung erheblich erschweren kann, nämlich den sogenannten Nachtrunk. Darunter versteht man die Behauptung des Beschuldigten, er habe den Alkohol erst nach der Fahrt zum Beispiel getrunken, etwa unmittelbar nach einem Unfall, aber vor dem Eintreffen der Polizei und vor der Blutprobe. Zum Unfallzeitpunkt sei er also nüchtern gewesen, danach hat er sich betrunken und jetzt, wo wir das Blut entnehmen wollen, hat er natürlich Alkohol im Blut. Die gemessene Blutalkoholkonzentration ist damit für den Zeitpunkt der Fahrt eigentlich untauglich, wenn sich diese Nachtrunkbehauptung nicht widerlegen lässt. Man wird also feststellen müssen, ob es überhaupt einen Nachtrunk gab oder ob das einfach nur eine Schutzbehauptung ist. Und da fließt dann eine Kombination aus kriminalistischer Bewertung, Aussagen zum Trinkverhalten, Zeugenaussagen, Spuren am Unfallort und naturwissenschaftlicher Rekonstruktion ein. Und man nimmt üblicherweise 2 Blutproben im Abstand von 30 Minuten, um bestenfalls an denen ablesen zu können, wie sich der Blutalkohol gerade abbaut. Ist der Körper noch in der Anschwemmphase? Spräche das beispielsweise für einen Nachtrunk, weil dann der Alkoholkonsum noch nicht allzu lange zurückliegt. Dazu braucht man dann aber ein toxikologisches Gutachten oder einen Sachverständigen, der prüft, ob die gemessenen Blutwerte mit dem behaupteten Trinkverlauf überhaupt vereinbar sind. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über positive Bewertungen bei den einzelnen Podcatchern, Spotify, Apple Podcasts und so weiter, wie sie alle heißen. Auch über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute.
Die Prozessbeteiligten bitte.